Guten Morgen, heute ist Dienstag, der 13. Mai 2025 und Sie hören wieder eine neue Besprechung mit uns. Wissen Sie, was mir heute früh passiert ist?
Nee, erzählen Sie mal.
Ich wollte online, ganz schnell, meinen alten Handyvertrag kündigen. Neuer Anbieter, Sie können das ja vielleicht.
Mhm.
Und dann der Schock. Kündigungsfrist um genau einen Tag verpasst.
Oh nein.
Ja. Total ärgerlich. Gut, finanziell überschaubar. Aber da dachte ich sofort an unser heutiges Thema, Auswandern.
Ja.
Da können so kleine Planungsfehler ja richtig teuer werden, oder?
Das ist ein perfekter Einstieg. Genau darum geht's heute. Wir schauen uns mal die Knackpunkte an, die für deutsche Auswanderer wirklich wichtig sind. Wir haben ja dafür verschiedene Quellen und auch Erfahrungsberichte bekommen.
Mhm.
Und ja, wir wollen Ihnen helfen, da so einen klaren Kopf zu bekommen bei diesem doch komplexen Vorhaben. Von der Bürokratie bis zum Ankommen im neuen Leben sozusagen.
Richtig, wir wollen da mal die wichtigsten Erkenntnisse für Sie raus, egal ob Sie vielleicht selbst mit dem Gedanken spielen oder einfach nur neugierig sind. Nach dieser Besprechung hier sind Sie hoffentlich besser informiert und kennen die häufigsten Fallstricke.
Genau.
Kommen wir nun zu den ersten Themen. Aus dem Material, das Sie uns ja geschickt haben, da konzentrieren wir uns heute auf die, ich sag mal, absoluten Basics, die Dokumente und den ersten Behördengang, wenn man Deutschland verlässt.
Genau.
Also Reisepass, Personalausweis und dann die Abmeldung beim Bürgeramt. Klingt erstmal trocken, ja, aber Ihre Unterlagen deuten ja an, da gibt's echte Stolpersteine.
Absolut. Diese ersten Schritte sind sozusagen das Fundament. Ihre Quellen zeigen ja immer wieder, wie wichtig das ist. Wenn man hier was vergisst, dann können spätere Prozesse, Visa, Kündigungen, ja, blockiert werden.
Es geht also darum, von Anfang an Klarheit zu schaffen. Stimmt's?
Genau. Die Weichen richtig stellen quasi, basierend auf den Infos, die Sie da zusammengetragen haben.
Okay, fangen wir mal bei den Ausweisdokumenten an. Der prüfende Blick, erst in Ihre Unterlagen, dann ins eigene Portemonnaie. Ist der Reisepass noch gültig?
Ja. Und nicht nur heute, oder?
Richtig. Sondern auch noch, sagen wir, in 6 oder 12 Monaten. Das ist ja oft entscheidend. Ihre Quellen betonen das ja auch. Viele Länder und Visa brauchen eine Mindestrestgültigkeit und die ist oft überraschend lang.
Das ist ein wirklich kritischer Punkt. Taucht in Ihren Notizen ja auch immer wieder auf. Es geht nicht nur um die Einreise an sich. Ein Pass, der vielleicht in 5 Monaten abläuft, der kann einen Visumsantrag zunichte machen, wenn der eben 6 Monate Gültigkeit verlangt. Das kann, wie ein Beispiel in Ihren Materialien andeutet, zu wochenlangen Verzögerungen führen. Nur wegen diesem einen Datum.
Und klar, der Personalausweis reicht oft für Reisen innerhalb der EU. Aber der Reisepass ist halt doch der universellere Schlüssel. Das steht ja auch in Ihrer Tabelle 1 so drin.
Stimmt.
Ja, gute Frage.
Okay, nächster Punkt aus Ihrem Material, ganz entscheidend, die Abmeldung beim Bürgeramt.
Ah ja.
Wer Deutschland dauerhaft verlässt, der muss sich abmelden. Ihre Quelle, REF 2, die unterstreicht das ja auch nochmal. Das ist keine Option, sondern wirklich eine gesetzliche Pflicht.
Und das Timing ist hier das A und O, wie Ihre Tabelle 1 zeigt. Frühestens eine Woche vor dem Auszug.
Ja.
Ja.
Aber spätestens 2 Wochen danach. Diese Frist sollte man wirklich nicht verpassen. Das kann sonst unangenehm werden.
Vor allem aber, und das zieht sich ja durch Ihre Quellen, REF 2 und Tabelle 1, wie so ein roter Faden ist diese Abmeldebescheinigung so wichtig.
Oh ja.
In einem Ihrer Artikel wird sie ja fast schon als bürokratischer Freifahrtschein beschrieben. Haben Sie eine Ahnung, warum dieses Papier so zentral ist?
Ja, die Antwort liefern ja Ihre Unterlagen quasi mit. Ohne diesen Nachweis wird es extrem schwierig, laufende Verträge in Deutschland zu kündigen. Denken Sie nur mal an die Krankenversicherung.
Richtig.
Den Rundfunkbeitrag, Mobilfunkverträge. REF 2 weist da ja explizit drauf hin. Die Anbieter fordern diesen offiziellen Beleg, um sie aus den Verpflichtungen zu entlassen.
Verstehe.
Fehlt der, laufen die Kosten einfach weiter. Und es drohen eventuell sogar steuerliche Nachteile, weil ihr Lebensmittelpunkt offiziell halt noch in Deutschland liegt.
Genau. Es ist der Beweis, sie sind weg. Und nicht nur das. Eine Ihrer Quellen deutet ja an, dass eine fehlende Abmeldung sogar zu Problemen mit der Steuer-AG oder bei der Kontoauflösung führen kann. Man unterschätzt das leicht.
Ja, diese Verknüpfungen im System.
Die Tücken liegen da oft im Detail. Wie lief das denn bei Ihnen? Oder was haben Sie gehört? Gab es Besonderheiten bei der Abmeldung? Vielleicht mit den Fristen, der Beschaffung der Bescheinigung oder vielleicht auch digitale Möglichkeiten? Lassen Sie uns gerne an Ihren Erlebnissen teilhaben.
Sicher interessant für andere.
Fassen wir also nochmal zusammen, was Ihre Unterlagen nahelegen. Pass und Ausweis brauchen einen großzügigen Puffer bei der Gültigkeit.
Sehr wichtig.
Die Abmeldung ist Pflicht, das Timing ist kritisch und diese Bescheinigung, die ist der Schlüssel für vieles Weitere. Das sind sozusagen die administrativen Grundpfeiler für den Aufbruch.
Ja. Und wenn man das vielleicht mal ein bisschen abstrakter betrachtet, was in Ihren Materialien ja vielleicht so zwischen den Zeilen mitschwingt, dieser formale Akt der Abmeldung, das ist ja mehr als nur Bürokratie, oder?
Wie meinen Sie das?
Naja, es ist doch der dokumentierte Moment des Loslösens. Man löst sich von einem System, um sich einem neuen zuzuwenden. Welche persönliche Bedeutung hat denn dieser Schritt für Sie, so jenseits der reinen Notwendigkeit? Das ist vielleicht eine Frage, die Sie auf Ihrem weiteren Weg noch ein bisschen begleitet.
Kommen wir nun zu den nächsten Themen, die bei einer Auswanderung entscheidend sind. Heute nehmen wir uns einen Bereich vor, der laut den Quellen, die du uns geschickt hast, also von offiziellen Seiten wie dem Auswärtigen Amt bis zu den Forenbeiträgen, oft ein echter Dschungel ist. Visa, Aufenthaltsgenehmigungen und Arbeitserlaubnisse.
Ja, ein Riesenthema. Absolut.
Wir wollen dir da heute mal die wichtigsten Punkte aus den Unterlagen mitgeben. Es wirkt ja oft also wie die Suche nach dem einen perfekten Schlüssel für eine ganz spezielle Tür, oder?
Ja, genau das. Total treffend beschrieben.
Je nachdem, wohin es dich zieht, EU oder Übersee und was deine Pläne sind, also mit Jobangebot oder ohne, ändern sich die Regeln ja komplett. Lass uns da mal ein bisschen Klarheit reinbringen.
Gute Idee. Fangen wir an.
Okay, fangen wir mal mit dem Aufenthalt selbst an. Ein Punkt, den das Auswärtige Amt zum Beispiel für Australien immer wieder betont, gerade außerhalb der EU musst du das passende Visum oder die Genehmigung halt unbedingt vor der Einreise beantragen.
Ja, das ist wirklich wichtig.
Beispiele sind ja dieses E-Visum oder ETA für Australien. Die laufen online oder über Agenturen. Und was in den Berichten auch immer wieder steht, die Bearbeitung, die kann sich ziehen. Oft ist von mehreren Wochen oder sogar Monaten die Rede.
Genau.
Früh dran sein ist also, absolut entscheidend. Kein Luxus.
Absolut. Und die Art der Genehmigung ist eben sehr unterschiedlich. Innerhalb der EU oder EFA, da ist es oft, übersichtlicher.
Stimmt.
Dein Beispiel Schweiz zeigt das ja gut. Der Ausweis BEUFTH für längere Aufenthalte, oft 5 Jahre gültig, wenn du einen festen Job hast.
Ah, okay.
Aber spannend ist auch die Bedingung bei der Verlängerung. Wenn du über 12 Monate arbeitslos warst, kriegst du sie manchmal nur für ein weiteres Jahr.
Ach krass.
Und wer nicht arbeitet, muss halt genug Geld und eine Krankenversicherung nachweisen. Aber sobald du Europa verlässt, wird die Vielfalt der Regeln oft deutlich größer. Da wird's komplex.
Ja, das zeigen die Quellen ja auch. Für Australien zum Beispiel, da gibt's ja neben diesen Touristen- und Geschäftsvisa auch das beliebte Working Holiday Visum. Das kennt man ja. Und interessant fand ich da den Hinweis auf den Fair Work Ombudsman. Das ist so eine Anlaufstelle bei Arbeitsrechtsproblemen für die Leute mit diesem Visum.
Ah, gut zu wissen.
Ja. Und selbst für einen Transit, also nur umsteigen über 8 Stunden, brauchst du oft schon ein Visum.
Wahnsinn.
In den Foren für Kanada, Australien, Neuseeland, da stößt man ständig auf Fragen wie Visa-Möglichkeiten für NZ ohne Job oder auf Diskussionen zu speziellen Wegen wie dem Sponsorship-Visum. Also wenn ein Arbeitgeber quasi für dich bürgt.
Ja, das liest man oft.
Das zeigt ja, wie sehr das die Leute beschäftigt, oder?
Total. Und das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Der führt direkt zu den Dokumenten. Ein gültiger Pass, klar, das ist nur der Anfang.
Ja, logisch.
Oft kommen dann Geburtsurkunden, vielleicht Heiratsurkunden, polizeiliche Führungszeugnisse, Nachweise über deine Qualifikationen dazu. Und hier liegt ein Stolperstein, der in den Foren immer wieder genannt wird. Diese Dokumente müssen oft nicht nur beschafft werden,
sondern
auch offiziell beglaubigt und übersetzt werden, in die Landessprache natürlich.
Ah ja, stimmt. Der Aufwand.
Genau. Diese ganze Kette, Dokumente besorgen, dann beglaubigen lassen, übersetzen lassen, dann erst den Visumsantrag stellen. Das frisst Zeit und Geld. Also sich da frühzeitig über die genauen Anforderungen im Zielland zu informieren, das ist wirklich Gold wert.
Okay, das leuchtet ein. Und das bringt uns ja direkt zur Arbeitserlaubnis. Denn nur weil du im Land bleiben darfst, heißt das ja noch lange nicht, dass du auch arbeiten darfst, richtig?
Ganz genau. Das ist oft getrennt.
Manchmal ist das im Visum irgendwie mit drin, aber oft ist es eben ein Extraschritt.
Genau, das ist der Kern. Häufig brauchst du tatsächlich ein konkretes Jobangebot, um überhaupt die Arbeitserlaubnis zu bekommen. Und die brauchst du wiederum oft für das Visum.
Das ist dieses klassische Henne-Ei-Problem, von dem alle sprechen.
Ja, genau das. In dem Forentread und Werbung ohne Arbeitserlaubnis für Kanada, da wird genau das diskutiert. Kein Job ohne Erlaubnis, keine Erlaubnis ohne Job.
Puh.
Das zu durchbrechen, das erfordert oft Kreativität oder man muss halt schauen, ob es spezifische Visa-Programme gibt, die das anders regeln.
Und hier spielt ja auch die Anerkennung von Qualifikationen rein, die du vorhin erwähnt hast.
Stimmt, sehr wichtiger Punkt.
Die Quellen zeigen ja, ein deutscher Abschluss, selbst ein guter, der wird nicht immer einfach so akzeptiert. Besonders in reglementierten Berufen.
Ja, Gesundheitswesen ist so ein Klassiker.
Genau, der Forenbeitrag zur Registrierung als Krankenschwester in Neuseeland ist da ein typisches Beispiel. Diese formale Anerkennung, also der Nachweis, dass deine Ausbildung den lokalen Standards entspricht, das kann ein eigener, langer Prozess sein.
Und manchmal auch teuer?
Ja. Manchmal gibt es zwar so Modelle wie die Anerkennungspartnerschaft, wo das erst vor Ort mit dem Arbeitgeber läuft, aber darauf verlassen kann man sich halt nicht immer.
Eben. Und was hier so faszinierend oder auch ernüchternd ist, ohne die passende Arbeitserlaubnis und eventuell die anerkannte Qualifikation ist legale Arbeit schlicht nicht möglich. Punkt. Das beeinflusst ja dann alles. Deine Finanzen, deine Integration, den ganzen Staat. Es ist wirklich das berufliche Fundament im neuen Land.
Absolut. Also was nehmen wir da jetzt für dich mit? Visa und Arbeitserlaubnisse sind ja unvermeidlich und oft echt komplex.
Kann man so sagen.
Der Schlüssel ist wirklich, frühzeitig und detailliert für dein spezifisches Zielland zu recherchieren und zu planen. Und unterschätze niemals die Bearbeitungszeiten und den Aufwand für die Dokumente.
Genau, die Zeit und das Geld dafür einplanen.
Gute Vorbereitung ist hier einfach alles. Das ist dein bester Verbündeter.
Und vergiss nicht, diese Genehmigungen sind ja mehr als nur Papierkram. Sie bestimmen, was du vor Ort darfst und kannst. Arbeiten, vielleicht Sozialleistungen nutzen, Zugang zum Gesundheitssystem haben.
Stimmt.
Das wirft eine interessante Frage auf, finde ich. Wie beeinflusst dieses Wissen um die ganze Bürokratie jetzt deine ganz persönliche Planung und deine Herangehensweise an die Auswanderung? Denkt man da anders drüber nach?
Das ist eine gute Frage. Ja, ein riesiges Feld, das wir hier natürlich nur anreißen konnten. Uns würde jetzt brennend interessieren, was sind denn deine größten Fragen oder vielleicht auch Sorgen beim Thema Visa und Arbeitserlaubnis?
Oder vielleicht hast du ja schon überraschende Erfahrungen gemacht, die anderen helfen könnten.
Genau. Schreib uns deine Gedanken dazu doch einfach in die Kommentare. Wir sind echt gespannt, von dir zu lesen. So, die nächsten Themen auf meinem Zettel sind Geburtsurkunde, gegebenenfalls international, und Heiratsurkunde, ebenfalls gegebenenfalls international. Wir tauchen heute mal tief ein, was Sie da wissen müssen, wenn Sie diese Dokumente im Ausland brauchen. Oder auch umgekehrt, wenn Sie ausländische Urkunden hier in Deutschland verwenden wollen. Unsere Infos kommen dabei aus offiziellen Quellen, Auswärtiges Amt, Bundesverwaltungsamt, aber eben auch aus praktischen Checklisten und Forendiskussionen von Leuten, die das schon hinter sich haben. Okay, packen wir das mal aus. Warum sind denn gerade diese Urkunden, also Geburt und Heirat, so wichtig, wenn man ins Ausland geht oder von dort kommt?
Ja, das ist eine gute Frage. Diese Dokumente, Geburts- und Heiratsurkunden, die sind oft das absolute Fundament. Also für viele, viele bürokratische Prozesse im Ausland. Denken Sie nur mal an Visa-Anträge, Arbeitserlaubnisse, die Anmeldungen bei Behörden vor Ort oder auch Namenserklärungen nach einer Heirat. Das merkt ja auch das Bundesverwaltungsamt an. Die tauchen halt in den Checklisten für Auswanderer immer wieder auf. Ohne die geht oft erstmal gar nichts.
Verstehe. Nehmen wir mal den Fall. Ich habe meine deutsche Geburtsurkunde oder die Heiratsurkunde und muss die jetzt im Ausland vorlegen. Was mache ich da am besten? Einfach übersetzen lassen?
Also, Sie haben grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder, Sie lassen die deutsche Urkunde übersetzen. Beglaubigt natürlich. Von einem anerkannten Übersetzer.
Okay, aber das ist wahrscheinlich teuer. Das kann teuer werden, genau. Oder, und das ist oft einfacher und auch günstiger, das wird auch in den Foren so diskutiert, Sie beantragen beim Deutschen Standesamt direkt eine internationale Version.
Eine internationale Version?
Mhm.
Direkt vom Amt?
Genau. Die kosten oft nur so um die 10 Euro, das wurde da berichtet, und die sind dann schon mehrsprachig ausgestellt. In Deutschland ist das dann oft Deutsch, Englisch, Französisch. In Österreich hat ein Nutzer geschrieben sogar in 10 Sprachen. Das spart natürlich die Übersetzungskosten.
Das klingt wirklich praktisch. 10 €. Aber reicht diese internationale Urkunde dann immer? Einfach so?
Nicht unbedingt, nein. Und genau hier wird's oft komplexer. Die Echtheit der Urkunde, die muss zusätzlich bestätigt werden. Dafür gibt's dann international etablierte Verfahren, die Legalisation oder die Haager Apostille.
Apostille. Legalisation. Genau. Was Sie da brauchen, das hängt immer vom Land ab, in dem Sie die Urkunde verwenden wollen und ob dieses Land eben dem Haager Übereinkommen beigetreten ist.
Okay. Apostille, Legalisation. Was ist da jetzt genau der Unterschied? Können Sie das kurz erklären?
Ja, klar. Also die Haager Apostille, stellen Sie sich das vor wie eine vereinfachte Form der Echtheitsbestätigung. Die gilt zwischen den Vertragsstaaten von diesem Haager Übereinkommen von 1961. Das ist ein standardisierter Stempel oder so ein Aufkleber, der bestätigt die Echtheit der Unterschrift und auch die Befugnis des Ausstellers, also wer das unterschrieben hat.
Naja.
Für deutsche Urkunden stellt das dann eine bestimmte deutsche Behörde aus. Welche genau, das ist je nach Bundesland unterschiedlich. Und für ausländische Urkunden, die Sie hier in Deutschland brauchen, da muss die Apostille von der zuständigen Behörde im Ausstellerstaat drauf. Infos dazu gibt es meist bei der Behörde selbst oder auf der Webseite der Haager-Konferenz.
Verstanden. Die Apostille ist also der, sagen wir, schnellere Weg, wenn das Land Mitglied ist. Und wenn nicht? Wenn das Land nicht beim Haager Übereinkommen dabei ist?
Dann kommt die Legalisation ins Spiel. Das ist sozusagen der klassische Weg. Das ist dann die Bestätigung der Echtheit durch die diplomatische oder konsularische Vertretung des Landes, wo die deutsche Urkunde hin soll.
Also durch deren Botschaft oder Konsulat hier bei uns in Deutschland. Genau. Aber wichtig hierbei, oftmals wird vorher noch eine Vorbeglaubigung durch deutsche Behörden verlangt. Manchmal sogar eine End- oder Überbeglaubigung. Das Auswärtige Amt hat da auch detaillierte Infos zu.
Das klingt nach mehr Schritten.
Ist es oft auch, ja. Ein mehrstufiger Prozess.
Und wie ist es jetzt andersrum, wenn ich eine ausländische Geburtsurkunde habe und die hier in Deutschland brauche, für die Anmeldung oder so?
Da ist das Prinzip eigentlich ganz ähnlich, nur eben gespiegelt. Entweder braucht die Urkunde eine Apostille aus dem Ausstellerstaat,
ja.
Oder sie muss legalisiert werden.
Genau.
Oder sie muss eben von der zuständigen deutschen Auslandsvertretung, also Botschaft oder Konsulat, im jeweiligen Land legalisiert werden.
Für Urkunden aus einigen Ländern hat Deutschland die Legalisation ausgesetzt.
Ausgesetzt. Warum das? Weil dort laut offiziellen Stellen häufig Fälschungen auftauchen. Das Misstrauen ist da einfach zu groß.
Oh. Und was passiert dann, wenn ich so eine Urkunde aus so einem Land habe?
Ja, das ist der heikle Punkt. In diesen Fällen kann eine deutsche Behörde, also hier in Deutschland, die deutsche Botschaft dort im Ausland um Amtshilfe bitten. Die sollen dann die Urkunde überprüfen.
Eine Überprüfung vor Ort quasi.
Richtig. Das nennt sich dann Urkundenüberprüfung. Das kann aber, und das ist der Haken, sehr zeitaufwendig sein. Und es kann mehrere 100 € kosten.
Mehrere 100 €? Und wer zahlt das?
Die Kosten muss oft der Antragsteller tragen. Also Sie, wenn Sie die Urkunde brauchen. Das kann natürlich echt frustrierend sein.
Puh, ja, das klingt wirklich nach potenziellen Stolpersteinen. Haben Sie noch einen letzten praktischen Tipp aus den Unterlagen für uns?
Ja, ein kleiner, aber wichtiger Punkt, der auch in den Infos vom Bundesverwaltungsamt steht. Denken Sie an die Abmeldebescheinigung aus Deutschland.
Die Abmeldebescheinigung, wofür die denn?
Die brauchen Sie oft für bestimmte Anträge bei deutschen Auslandsvertretungen, also bei Botschaften oder Konsulaten. Das kann auch Anträge betreffen, wo Geburts- oder Heiratsurkunden eine Rolle spielen. Zum Beispiel die Namenserklärung, die wir vorhin hatten. Die Bescheinigung bestätigt halt, dass Sie Ihren Wohnsitz in Deutschland offiziell abgemeldet haben.
Okay, das war jetzt wirklich ein tiefer Einblick speziell in die Welt der Geburts- und Heiratsurkunden im internationalen Kontext. Das Wichtigste scheint also zu sein, frühzeitig informieren, wirklich genau schauen, welche Form der Urkunde, national oder international, und welche Art der Beglaubigung, also Apostille oder Legalisation, im Zielland oder eben hier in Deutschland gefordert wird.
Ganz genau. Und was ich hier wirklich faszinierend finde, obwohl wir ja in einer zunehmend digitalen Welt leben, ist der Umgang mit diesen fundamentalen Personenstandsurkunden international immer noch stark von Papier geprägt.
Von Stempeln.
Und von teils sehr aufwendigen, ja, analogen Prüfverfahren.
Das stimmt. Ein interessanter Widerspruch eigentlich.
Absolut. Das zeigt, wie sehr Vertrauen zwischen Staaten bei so grundlegenden Dingen wie Identität immer noch an physische Dokumente geknüpft ist. Und an etablierte, aber manchmal halt auch umständliche Prozesse. Ein guter Punkt zum Abschluss. Ja, und an Sie da draußen, haben Sie vielleicht schon selbst Erfahrungen gemacht mit internationalen Urkunden, mit Apostillen oder Legalisationen? Gab es da Hürden oder lief vielleicht alles ganz glatt?
Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen doch gerne mal in die Kommentare. Wir sind wirklich gespannt auf Ihre Geschichten. Weiter geht's mit den Themen Zeugnisse, Diplome und das polizeiliche Führungszeugnis. Das sind ja zwei Dokumententypen, die beim Schritt ins Ausland oft eine ziemlich zentrale Rolle spielen. Schauen wir da für dich mal genauer drauf.
Absolut. Es geht ja darum, deine Qualifikationen nachzuweisen. Und manchmal eben auch die persönliche Zuverlässigkeit zu belegen. Beides kann echt entscheidend sein, je nachdem, wohin du gehst und was du dort vorhast.
Okay, fangen wir mal mit den Zeugnissen und Diplomen an. Die braucht man ja gefühlt ständig, sei es für den Job oder die Uni. Was muss man da beachten, wenn man sie im Ausland vorlegen will? Braucht man da immer eine Übersetzung?
Also, die Quellen deuten schon klar darauf hin, beglaubigte Übersetzungen sind für wichtige Dokumente wie Geburtsurkunden, Heiratsurkunden und ja eben auch Schul- oder Abschlusszeugnisse häufig notwendig. Es gibt aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel internationale Urkunden zu beantragen, also für Geburts- oder Heiratsurkunden. Die sind dann mehrsprachig, das kann die Übersetzung ersparen. Das steht zum Beispiel im Auswandererforum.
Internationale Urkunden, das klingt super praktisch. Aber selbst wenn ich eine perfekte Übersetzung habe, heißt das dann automatisch, dass mein deutscher Uni-Abschluss im Ausland genauso anerkannt wird wie hier? Das ist ja oft die Kernfrage.
Ja, sehr wichtiger Punkt. Eine Übersetzung allein, die garantiert noch keine Anerkennung. Da müssen wir unterscheiden, das hebt auch die Kultusministerkonferenz, die KMK, hervor. Es gibt die akademische Anerkennung, also wenn du zum Beispiel weiter studieren willst, und die berufliche Anerkennung, damit du in deinem Beruf arbeiten darfst.
Okay.
Und dieser Prozess, der ist nicht automatisch. Hängt stark vom Zielland ab und dessen Regeln. Kriterien können da sein. Zugangsvoraussetzungen, der Status deiner Hochschule, wie lange du studiert hast, was du gelernt hast, all das.
Puh.
Und hier kommt die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen, die ZAB, ins Spiel. Die ist zentral für die Bewertung ausländischer Qualifikationen in Deutschland. Also wichtig für Migranten, die hier arbeiten wollen. Aber eben auch andersrum. Für deutsche Abschlüsse im Ausland kann die ZAB sogenannte Äquivalenzbescheinigungen ausstellen.
Ah.
Das erleichtert die Einstufung im ausländischen System. Laut KMK ist das in manchen Ländern sogar Pflicht. Also, das kann echt ein Türöffner sein.
Das klingt ja nach einem ziemlichen Behördenmarathon. Also Übersetzung, vielleicht diese ZAB-Bescheinigung und dann noch die Frage der Echtheit, oder? Man liest ja in den FAQs vom Auswärtigen Amt oder in Foren immer wieder von Beglaubigung und Apostille. Was ist das denn genau?
Richtig. Die Echtheit muss auch bestätigt werden. Also eine Beglaubigung bestätigt quasi, dass die Kopie stimmt oder die Unterschrift echt ist. Die Apostille ist dann eine spezielle Form der Beglaubigung für Länder, die dem Haager Übereinkommen beigetreten sind. Sie vereinfacht die internationale Anerkennung, sozusagen ein internationaler Stempel.
Okay, verstehe.
Was genau du brauchst, Übersetzung, Beglaubigung, Apostille, vielleicht die Anerkennung durch die ZAB, das musst du halt echt für dein Zielland klären. Und da interessiert uns natürlich deine Erfahrung. Musstest du deine Zeugnisse anerkennen lassen? Wie lief das ab? Gab's Hürden oder hast du Tipps? Schreib's uns doch mal in die Kommentare.
Gut, Qualifikationen sind das eine. Aber oft wollen Behörden oder Arbeitgeber ja auch wissen, ob man, zuverlässig ist. Da kommt dann das polizeiliche Führungszeugnis ins Spiel, richtig? Wann wird das typischerweise verlangt?
Ganz genau. Das braucht man oft für Visa oder für die Aufenthaltsgenehmigung, manchmal auch für bestimmte Berufe. Eben um nachzuweisen, dass keine relevanten Vorstrafen vorliegen. Im Auswandererforum wird das zum Beispiel für Paraguay erwähnt. Wichtig für dich ist, wenn du schon im Ausland lebst, kannst du es nicht mehr einfach bei deiner alten Meldebehörde beantragen.
Ah, okay.
Sondern du musst den Antrag direkt beim Bundesamt für Justiz stellen, dem BFJ. Das bestätigen auch Leute im Amerika-Forum aus ihrer Erfahrung.
Gut zu wissen.
Es gibt dafür ein spezielles Antragsformular, extra für die Beantragung aus dem Ausland. Man muss die Gebühr, aktuell 13 Euro, ans BFJ überweisen. Das Zeugnis selbst kann dann entweder direkt an dich geschickt werden, also an deine Adresse im Ausland, oder wenn es für eine deutsche Behörde ist, das nennt sich dann Belegart O, dann geht es direkt an diese Behörde.
Aber nicht an ausländische Behörden direkt?
Nein, eine direkte Sendung an ausländische Behörden ist nicht möglich, das steht so auf der BFJ-Seite. Und noch was. Enthält das Zeugnis für eine deutsche Behörde Eintragungen, kannst du beantragen, es zuerst zur Einsicht an eine deutsche Botschaft oder ein Konsulat zu schicken. Dann kannst du es erstmal selbst lesen.
Das ist ja interessant, dass es nicht direkt an ausländische Stellen geht. Das muss man bei der Planung echt berücksichtigen. Wie lange dauert denn die Bearbeitung so, wenn man aus dem Ausland beantragt? Die Zeit drängt ja oft bei solchen Sachen.
Tja, da gibt das BFJ leider keine genauen Zeiten an. Das wird auch im Amerika-Forum zitiert, vom BFJ selbst. Es hängt halt vom Gesamtaufkommen ab.
Also Geduld mitbringen?
Ja, der klare Rat ist, frühzeitig beantragen. Und noch ein wichtiger Punkt, der auch im Amerika-Forum genannt wird. Achte unbedingt darauf, wie alt das Zeugnis maximal sein darf.
Ah ja.
Ja, das variiert je nach Anforderung im Zielland. Manche Behörden akzeptieren nur ganz frische Zeugnisse, die vielleicht nicht älter als, sagen wir, 3 oder 6 Monate sind.
Oha, diese Gültigkeitsdauer ist echt ein Fallstrick. Das kann sonst schnell alles verzögern. Und hier natürlich wieder die Frage an dich. Hast du schon mal ein Führungszeugnis aus dem Ausland beantragt? Wie lange hat's gedauert? Wofür hast du es gebraucht? Teile deine Erfahrungen oder Fragen dazu gerne in den Kommentaren. Okay, fassen wir mal zusammen. Zeugnisse, Diplome, Führungszeugnis, das sind definitiv wichtige Dokumente für den Schritt ins Ausland. Aber der Teufel steckt echt im Detail. Brauchst eine Übersetzung, eine Beglaubigung, die Apostille, eine formale Anerkennung. Das muss man wirklich genau recherchieren.
Absolut. Die Anforderungen sind je nach Land und Zweck total unterschiedlich. Also frühzeitig bei den offiziellen Stellen im Zielland informieren, bei der Botschaft, dem Konsulat. Auch Beratungsstellen wie die ZAB oder das Raphaelswerk können da weiterhelfen. Und immer dran denken, ein praktischer Tipp, der auch in deinen Quellen auftaucht, mach Kopien, am besten auch digital sichern. Falls Originale mal verloren gehen, ist das Gold wert. Ja, das nächste Thema ist für die meisten Auswanderer, aber auch Urlauber ziemlich wichtig.
Absolut.
Es geht um den internationalen Führerschein. Wir haben uns mal durch, sagen wir mal, offizielle Quellen und auch ein paar Erfahrungsberichte gewühlt.
Mhm.
Ziel ist, dass wir heute ein bisschen Klarheit schaffen. Wann brauchst du ihn wirklich und warum ist dieses kleine Kärtchen manchmal so entscheidend?
Genau.
Okay, lass uns das mal auseinandernehmen. Dieser internationale Führerschein, was genau ist das eigentlich? Viele denken ja, das ist so ein eigenständiger Führerschein, oder?
Ja, das hört man oft, aber das ist ein Missverständnis. Also er ist kein Führerschein an sich,
okay,
sondern ein offizielles Zusatzdokument. Man kann es sich quasi als eine standardisierte Übersetzung deines deutschen Führerscheins vorstellen.
Ah, okay, eine Übersetzung.
Genau. Und ganz wichtig ist, er ist immer nur zusammen mit deinem gültigen nationalen Führerschein gültig. Immer. Alleine ist er wertlos.
Verstanden. Aber die große Frage bleibt ja, wann brauche ich ihn denn nun wirklich? Reicht mein deutscher EU-Kartenführerschein nicht oft aus?
Tja, das kommt halt drauf an, wohin die Reise geht. Innerhalb der EU, also der Europäischen Union und auch im EWR, dem Europäischen Wirtschaftsraum, da reicht ein gültiger nationaler Führerschein für, sagen wir mal, vorübergehende Aufenthalte, also die typische Urlaubsreise meistens aus. Der wird da anerkannt.
Meistens. Klingt, als gäbe es da doch einen Haken.
Naja, für Touristen eher selten. Aber Achtung, falls du noch so einen ganz alten Papierführerschein hast, grau oder rosa.
Oh ja, die kenne ich noch.
Die müssen ja sowieso bald EU-weit umgetauscht werden. Und selbst innerhalb der EU kann es für Leute, die länger bleiben, also nicht nur Urlaub machen, lokale Regeln geben.
Zum Beispiel?
Sowas wie Registrierungspflichten oder wie in Ungarn zum Beispiel regelmäßige ärztliche Untersuchungen für die Verlängerung. Das kostet dann auch je nach Alter unterschiedlich. Aber das betrifft eher die, die wirklich ihren Wohnsitz verlegen.
Okay, also für den normalen Urlaub innerhalb der EU-EWR meistens unproblematisch.
Genau.
Gut, aber sobald ich Europa verlasse, dann wird es wahrscheinlich komplizierter.
Ja, genau dann wird der internationale Führerschein oft zur Pflicht.
Viele Länder außerhalb von EU und EWR, die verlangen ihn zusätzlich zum nationalen Führerschein.
Hast du ein Beispiel?
Ja, Australien zum Beispiel. Laut Auswärtigem Amt brauchst du dafür Kurzaufenthalte beides, den deutschen Führerschein plus den internationalen.
Okay.
Eine Alternative wäre dort eine amtlich beglaubigte englische Übersetzung. Also ganz wichtig, amtlich beglaubigt, nicht irgendeine selbstgemachte.
Verstehe, mit offiziellem Stempel und so?
Richtig. Ohne das passende Dokument kann es halt bei einer Polizeikontrolle Ärger geben oder spätestens, wenn du einen Mietwagen abholen willst.
Wow, das heißt, es gibt keine weltweite Einheitsregel? Das überrascht mich jetzt doch ein bisschen.
Nee, absolut nicht. Was ich faszinierend finde, ist dieser Flickenteppich an Regelungen. Es hängt wirklich alles von den Abkommen ab, die Deutschland mit dem jeweiligen Land hat.
Okay.
Manche akzeptieren vielleicht doch nur den deutschen EU-Kartenführerschein. Andere bestehen auf dem internationalen. Wieder andere wollen eben diese beglaubigte Übersetzung sehen.
Das heißt, der wichtigste Tipp ist eigentlich?
Unbedingt vor der Reise informieren. Check die Infos bei den Behörden des Ziellandes oder, ganz wichtig, auf der Webseite des Auswärtigen Amtes. Das erspart echt möglichen Ärger.
Guter Punkt. Angenommen, die Recherche ergibt jetzt, ich brauche so ein Ding. Wie kriege ich das denn? Klingt nach Bürokratie.
Ist ein bisschen Bürokratie, ja, aber es ist machbar. Du beantragst ihn bei deiner Fahrererlaubnisbehörde, also dem Straßenverkehrsamt, an deinem Wohnort in Deutschland.
Okay, was muss ich damit bringen?
Also meistens brauchst du das Antragsformular, klar, dann eine Kopie deines gültigen deutschen Führerscheins und hier ist oft der EU-Kartenführerschein die Voraussetzung. Ältere gehen manchmal nicht mehr.
Ah, gut zu wissen.
Und manchmal auch ein aktuelles biometrisches Passfoto. Deine Daten musst du natürlich angeben, klar. Und dazu gibt es dann auch die üblichen Datenschutzinfos nach DSGVO.
Und was kostet der Spaß? Und wie lange ist der dann gültig?
Also, es fällt eine Gebühr an, die ist aber überschaubar. Meist so um die 15 Euro, glaube ich. Gültig ist der internationale Führerschein dann in der Regel 3 Jahre.
3 Jahre, okay.
Aber Achtung, er ist maximal so lange gültig wie dein nationaler Führerschein. Wenn dein deutscher Führerschein vorher abläuft, ist auch der internationale nichts mehr wert.
Verstehe. Okay, das war jetzt so der Teil für Touristen. Aber du hast ja vorhin schon angedeutet, für Auswanderer sieht die Sache ganz anders aus.
Ja, genau. Hier wird es wirklich interessant, weil sich die Regeln grundlegend ändern können. Der internationale Führerschein ist eben, wie gesagt, primär für vorübergehende Aufenthalte gedacht.
Und wenn ich dauerhaft umziehe?
Sobald du deinen Wohnsitz dauerhaft ins Ausland verlegst, und das ist oft definiert als mehr als 185 Tage pro Jahr dort leben, dann gelten die Regeln des neuen Wohnsitzlandes für den Führerschein.
Okay. Und was bedeutet das dann konkret?
Innerhalb der EU-EWR bleibt dein deutscher Führerschein zwar oft bis zum Ablaufdatum gültig, aber wie gesagt, es können lokale Regeln dazukommen, Registrierungen, Checks und so weiter.
Und außerhalb der EU?
Außerhalb der EU-EWR sieht es meist ganz anders aus. Da musst du deinen deutschen Führerschein nach einer bestimmten Frist, oft sind das 6 Monate, manchmal 12, in einen lokalen Führerschein umschreiben lassen.
Wirklich umschreiben?
Ja. Der internationale Führerschein, der überbrückt vielleicht die allererste Zeit, die ersten Wochen oder Monate, aber er ersetzt nicht diese Pflicht zur Umschreibung, wenn du dauerhaft dort lebst.
Boah, das heißt, für jemanden, der wirklich auswandert, ist dieses Zusatzdokument nur so eine Art Starthilfe für den Anfang.
Genau.
Die eigentliche Aufgabe ist dann die Umschreibung vor Ort. Das ist ja ein Riesenunterschied.
Das ist der Kernpunkt für Auswanderer, ja. Und diese Umschreibung, die kann je nach Land ganz einfach sein oder auch sehr aufwendig. Manchmal sind sogar neue Prüfungen nötig.
Oh je.
Deshalb frühzeitig informieren ist da wirklich Gold wert.
Okay. Also fassen wir das mal für dich zusammen. Wenn du als Tourist außerhalb der EU-EWR unterwegs bist, beantrage den internationalen Führerschein lieber zur Sicherheit und nimm ihn zusammen mit deinem Deutschen mit.
Sicher ist sicher.
Genau. Und wenn du auswanderst, sieh den internationalen nur als kurzes Pflaster für den Start. Konzentriere dich sofort auf die Regeln zur Umschreibung deines Führerscheins im Zielland. Informiere dich über Fristen und was du alles brauchst.
Das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Und immer dran denken. Die spezifischen Regeln deines Ziellandes sind das A und O. Ein kurzer Check der offiziellen Quellen vorab, das ist der beste Weg, um Komplikationen zu vermeiden.
So, das war unser kompakter Ritt durch diesen Dschungel der Führerscheinregeln im Ausland. Ein kleines Dokument, aber mit manchmal echt großer Wirkung. Interessant wird es nun auch bei den Themen EU-Heimtierausweis und dem Mietvertrag in Deutschland.
Genau, zwei Themen, die oft für Kopfzerbrechen sorgen können, wenn man nicht gut vorbereitet ist.
Unser Ziel ist es, Ihnen da heute ja die entscheidenden Infos mitzugeben. Fangen wir doch mal mit den Vierbeinern an, oder? EU-Heimtierausweis.
Sehr gerne.
Also Hund, Katze, Frettchen sollen mit. Was braucht man da? Klingt ja erstmal nach einem einfachen blauen Pass.
Ja, also für Reisen innerhalb der EU ist dieser blaue EU-Heimtierausweis das A und O. Der ist standardisiert, den stellt der Tierarzt aus, aber nur für EU-Bürger. Das ist vielleicht noch ein Detail.
Okay. Und drin stehen muss halt die Identifikation vom Tier, also Mikrochip. Tätowierung geht kaum noch. Und ganz wichtig, der Nachweis der gültigen Tollwutimpfung.
Mhm.
Und natürlich
Ihre Kontaktdaten und die vom Tierarzt.
Okay, Tollwutimpfung. Das klingt zentral. Was muss man da genau beachten? Gibt's da Fallstricke?
Oh ja, da gibt es einige. Also, das Tier muss mindestens 12 Wochen alt sein für die Erstimpfung. Und ganz entscheidend, das wird oft falsch gemacht, der Chip muss vor der Tollwutimpfung gesetzt und im Pass eingetragen sein, wirklich vorher.
Unbedingt.
Sonst ist die Impfung für die Reise ungültig. Und nach dieser ersten Impfung, da muss man dann 21 Tage warten.
21 Tage? Okay, das muss man einplanen. Warum eigentlich?
Naja, das ist die Zeit, die der Körper braucht, um einen verlässlichen Impfschutz aufzubauen. Erst danach darf das Tier dann offiziell über die Grenze.
Verstehe. Das kann den Zeitplan natürlich durcheinander bringen, wenn man es nicht weiß. Genau. Und noch was. Wenn die Auffrischungen immer pünktlich erfolgen, gilt der Impfschutz dann lebenslang. Bei ganz jungen Tieren unter 16 Wochen gibt es zwar Ausnahmen, aber die sind echt kompliziert.
Chip zuerst, dann impfen, 21 Tage warten. Das merken wir uns. So, aber was ist jetzt, wenn man die EU verlässt? Reicht dieser blaue Pass dann auch noch?
Tja, das ist ein häufiges Missverständnis. Der EU-Ausweis, der regelt wirklich nur das Reisen zwischen den EU-Staaten. Wenn Sie jetzt nach, sagen wir mal, Kanada oder Australien auswandern, dann gelten die Einfuhrbestimmungen von Kanada oder Australien. Und die können ganz anders sein. Zusätzliche Gesundheitszeugnisse, Bluttests, vielleicht sogar Quarantäne.
Okay, das heißt, der EU-Pass ist dann nur ein Teil der Unterlagen, wenn überhaupt.
Genau, er kann eine Grundlage sein, aber er reicht definitiv nicht allein. Man muss sich also ganz früh beim Konsulat oder der Botschaft des Ziellandes informieren, was genau die verlangen.
Puh, das ist wirklich ein wichtiger Hinweis. Frühzeitige Planung ist da wohl alles. Da würden mich ja mal Ihre Erfahrungen interessieren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gab es da Hürden? Schreiben Sie es doch mal in die Kommentare. Okay, machen wir einen Schwenk vom Haustier zum alten Zuhause. Der Mietvertrag in Deutschland. Man hat die neue Wohnung im Ausland, aber was ist mit der alten? Kündigen, klar, aber so einfach ist das ja oft nicht, oder?
Nee, leider nicht immer. Der erste Schritt, ganz genau in den alten Mietvertrag schauen. Wie lang ist die Kündigungsfrist? Meistens sind es ja 3 Monate. Und dieses Sonderkündigungsrecht bei Umzug ins Ausland, von dem man manchmal hört, das ist leider ein Mythos. Also das gibt es nicht automatisch. Nur wenn es explizit im Vertrag stehen würde, was extrem selten ist oder vielleicht unter ganz speziellen Umständen. Aber im Normalfall nein.
Okay, keine Abkürzung also. Und wie stellt man sicher, dass die Kündigung auch wirklich ankommt, wenn man schon weg ist? Per Einschreiben.
Ja, Einschreiben ist gut, aber da gibt's auch einen Trick. Besser ist oft das Einwurfeinschreiben statt dem mit Rückschein.
Ach, warum das? Ich dachte, der Rückschein wäre sicherer.
Naja, beim Rückschein muss der Empfänger ja unterschreiben. Wenn der Vermieter nicht da ist oder die Annahme verweigert, dann geht das Schreiben zurück und gilt als nicht zugestellt.
Oh, okay.
Beim Einwurf-Einschreiben dokumentiert der Postbote, dass er es eingeworfen hat. Das gilt rechtlich als Zugang. Das Risiko liegt dann beim Empfänger. Wenn es ganz schwierig wird, kann man sogar einen Gerichtsvollzieher beauftragen.
Verstehe. Einwurf-Einschreiben merken. So, Kündigung ist raus. Aber dann das leidige Thema, die Kaution. Die zurückzubekommen, wenn man im Ausland sitzt und der Vermieter sich nicht meldet. Schwierig, oder?
Ja, das kann nervenaufreibend sein. Und was viele nicht wissen, Ihr Ansprechpartner ist nicht unbedingt die Hausverwaltung, mit der Sie vielleicht immer Kontakt hatten.
Sondern?
Sondern der Vermieter, der im Mietvertrag steht. An den müssen Sie die Forderung zur Rückzahlung richten. Die Verwaltung ist oft nur der Dienstleister.
Das ist ein Kniff, den man kennen muss. Also direkt an den Vermieter wenden. Und wie lange darf der das Geld eigentlich behalten? Gibt es da Fristen?
Ja, also der Vermieter darf die Kaution prüfen. Gibt es Schäden? Sind noch Nebenkosten offen? Dafür hat er eine angemessene Frist. Gerichte sagen oft so bis zu 6 Monate nach Auszug.
6 Monate? Das ist ja schon lang.
Kann lang sein, ja. Und wenn die letzte Nebenkostenabrechnung noch aussteht, darf er sogar einen Teil der Kaution dafür noch länger einbehalten. Aber, und das ist wichtig, er muss genau begründen können, warum er was einbehält. Einfach so behalten geht nicht.
Also, Geduld ist gefragt, aber man muss auch hartnäckig bleiben und wissen, an wen man sich wendet. Bestimmt haben Sie da draußen auch schon Ihre Erfahrungen gemacht. Teilen Sie doch mal Ihre Tipps oder Fragen dazu. Gut, fassen wir das Wichtigste nochmal zusammen. Egal, ob es ums Haustier geht oder die alte Wohnung, wenn man Deutschland verlässt, ist genaue Planung wirklich das A und O.
Die richtigen Papiere, die Fristen kennen, die Abläufe verstehen und wissen, wer der jeweilige Vertragspartner ist.
Und immer die spezifischen Regeln checken, ja? Die Einreisebestimmungen für Tiere im Zielland und die Details im deutschen Mietvertrag. Nicht auf Annahmen verlassen.
Ganz genau. Nichts einfach voraussetzen, absolut. Und das bringt mich zu einem letzten Gedanken für Sie zu Hause. Wenn man sieht, wie komplex das alles sein kann, Haustiere, Verträge, alles aus der Ferne regeln, welche digitalen Lösungen, vielleicht zentrale Plattformen oder Apps, könnten diese Prozesse für Auswanderer in Zukunft einfacher und, ja, transparenter machen? Eine spannende Frage. Da gibt's sicher Potenzial.
Kommen wir nun zu den Themen Strom-, Gas- und Wasservertrag in Deutschland, Telefon- und Internetvertrag in Deutschland. Ja, wie beendet man diese Verträge korrekt, wenn man seinen Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegt? Ein Dokument, das wird dabei immer wieder super wichtig sein, die Abmeldebescheinigung.
Absolut. Diese Bescheinigung vom Bürgeramt, die ist quasi dein offizieller Beweis, dass du eben nicht mehr in Deutschland wohnst. Für viele Anbieter ist sie so der Schlüssel, um dich vorzeitig aus einem laufenden Vertrag rauszulassen. Ohne die kann es halt schnell kompliziert werden. Oder teuer.
Fangen wir mal mit dem an, was uns digital verbindet. Telefon- und Internetvertrag. Also DSL oder Handy zum Beispiel. Die gute Nachricht ist ja oft, dein Umzug ins Ausland ist meistens ein anerkannter Grund für eine Sonderkündigung. Das heißt, du musst nicht bis zum bitteren Ende der Laufzeit zahlen, richtig?
Genau, das ist ein gesetzlich verankertes Recht, steht so im Telekommunikationsgesetz. Aber, und das ist wichtig, sofort heißt das nicht unbedingt. Meistens gilt es trotzdem eine Kündigungsfrist. Oft sind das 3 Monate zum Monatsende. Das ist so die gängige Praxis bei vielen Anbietern.
Okay, 3 Monate.
Ja, auch wenn es nicht immer eine starre gesetzliche Vorgabe von genau 3 Monaten ist. Was hier faszinierend ist, ist der Nachweis. Die Abmeldebescheinigung, die ist essentiell. Manche Anbieter, die wollen zusätzlich vielleicht noch eine Bestätigung. Vom neuen Arbeitgeber oder der Uni im Ausland zum Beispiel.
Ach so.
Ja, die dann eben belegt, dass du wirklich längerfristig weg bist. Also nicht nur für ein paar Wochen.
Ah, verstehe. Das heißt einfach nur sagen, ich bin dann mal weg, das reicht nicht. Und was, wenn der Anbieter sich erstmal, querstellt? Man hört ja manchmal, dass die das mit dem Sonderkündigungsrecht nicht sofort schlucken.
Ja, das kann tatsächlich vorkommen. Deshalb ist es wichtig, die Kündigung schriftlich einzureichen. Am besten per Einschreiben. Und die Abmeldebescheinigung gleich beifügen. Und klar auf das Sonderkündigungsrecht wegen Umzugs ins Ausland hinweisen. Da muss man manchmal ein bisschen hartnäckig sein, das stimmt schon. Aber die Anbieter müssen dieses Recht anerkennen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.
Okay.
Informier sie am besten so früh wie möglich. Die Empfehlung, so 30 Tage Vorlauf, wie sie etwa bei 1&1 für Inlandsumzüge gilt, das ist auch für den Auslandsumzug eine ganz gute Orientierung, um alles rechtzeitig ins Rollen zu bringen.
Okay, also Telefon und Internet sind planbar, wenn man die Fristen kennt und die Nachweise hat. Aber was ist mit den Versorgungsverträgen? Strom, Gas, Wasser, die Dinge, die dein altes Zuhause buchstäblich am Laufen halten, die Verträge müssen ja auch weg.
Prinzipiell gilt hier eine ähnliche Logik. Ja, auch wenn die Details in unseren Quellen da weniger standardisiert beschrieben sind als bei den Telekommunikationsverträgen. Mit deinem Auszug und der offiziellen Abmeldung endet ja die Notwendigkeit der Versorgung an dieser Adresse. Logisch, eigentlich.
Und die Abmeldebescheinigung?
Die ist auch hier in der Regel der entscheidende Nachweis für deinen Wegzug. Ganz ähnlich wie bei anderen Kündigungen, etwa der Krankenversicherung, wenn man Deutschland verlässt.
Muss ich da sonst noch was beachten? Mehr als beim Internetvertrag vielleicht?
Das ist gut möglich. Am besten fragst du da direkt beim Versorger nach. Manche möchten vielleicht zusätzlich zum Abmeldenachweis auch noch das Übergabeprotokoll der Wohnung sehen.
Ah, okay.
Oder sie fragen nach dem Namen des Nachmieters, einfach um sicherzustellen, dass die Versorgungslücke korrekt geschlossen wird und niemand auf den Kosten sitzen bleibt. Wichtig ist auch hier: Kläre frühzeitig deinen Auszugstermin und erfrage die spezifischen Kündigungsmodalitäten deines Anbieters, gerade für den Fall eines Umzugs ins Ausland. Nicht, dass du am Ende noch für Strom oder Gas zahlst, nachdem du längst ausgezogen bist. Das wäre ärgerlich.
Ja, das will man natürlich vermeiden. Also fassen wir mal zusammen. Was ist die wichtigste Botschaft für dich da draußen, wenn du vor diesem Schritt stehst? Vorausschauende Planung scheint echt das A und O zu sein. Besorg dir die Abmeldebescheinigung, sobald du dich abmeldest. Das geht ja frühestens eine Woche vor dem Auszug. Und dann die Kündigung rechtzeitig rausschicken, unter Beachtung der jeweiligen Fristen natürlich.
Genau. Und noch ein ganz praktischer Rat, der sich durch viele offizielle Empfehlungen zieht: Mach Kopien von allem, wirklich allem. Kündigungsschreiben, die Bestätigungen der Anbieter, die Abmeldebescheinigung selbst. Speicher das Ganze am besten auch digital ab, vielleicht in einer Cloud oder auf einer externen Festplatte.
Mhm.
Stell dir mal vor, du bist schon tausende Kilometer entfernt und musst plötzlich nachweisen, dass du gekündigt hast. Da sind digitale Kopien Gold wert. Wirklich.
Absolut. Das waren also die zentralen Punkte zur Kündigung von Internet-, Telefon-, Strom-, Gas- und Wasserverträgen, wenn du Deutschland den Rücken kehrst. Jetzt interessiert uns natürlich deine Erfahrung. Hattest du bei deinem Umzug ins Ausland Schwierigkeiten mit diesen Kündigungen? Oder lief alles glatt? Welche Tipps hast du vielleicht noch für andere? Schreib es uns doch gerne mal in die Kommentare. Das hilft sicher auch anderen weiter.
Richtig.
Lass uns die nächsten Themen besprechen. Hier auf meinem Zettel steht gesetzliche Krankenversicherung und private Versicherungen wie Haftpflicht und so weiter.
Ah ja.
Speziell für den Fall, dass du planst, Deutschland zu verlassen, ein ganz entscheidender Punkt bei der Auswanderung. Lass uns mal schauen, was deine Quellen dazu hergeben.
Absolut. Versicherungen sind so ein Thema, das schiebt man gern auf, aber es ist essentiell. Wirklich.
Ja.
Fehler können da richtig teuer werden oder die ganzen Pläne platzen lassen. Man muss halt verstehen, was fällt weg, was brauche ich neu.
Okay, fangen wir mit dem großen Brocken an, der gesetzlichen Krankenversicherung, also der GKV. Was passiert damit, wenn du sagst, tschüss Deutschland, auf Dauer?
Also die Grundregel ist eigentlich klar. Wenn du deinen Wohnsitz oder deinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht mehr in Deutschland hast.
Ja.
Und hier auch nicht mehr arbeitest, dann fällst du in der Regel aus der deutschen Versicherungspflicht raus.
Okay.
Die GKV-Mitgliedschaft, die endet dann meistens. Das steht so im Sozialgesetzbuch, 5. Buch, Paragraph 5. Das ist so die Basis.
Heißt das, die deutsche GKV ist quasi fest an das Leben in Deutschland gekoppelt?
Im Prinzip ja, das ist der Kern. Es sei denn, es gibt Sonderregeln. Innerhalb der EU oder im EWR, Schweiz, auch mit UK, da gibt es ja Abkommen.
Stimmt, diese Verordnungen.
Genau, wie die EU-Verordnung 88304. Die koordinieren das. Also wenn du zum Beispiel eine deutsche Rente kriegst oder Grenzgänger bist, dann könnten deutsche Regeln weiter gelten.
Aber für die klassische Auswanderung, sagen wir mal nach Übersee.
Ja, also Kanada, Australien, Neuseeland, da bist du in der Regel raus aus der deutschen GKV. Endgültig erstmal.
Und wenn was schief geht, man kommt zurück? Steht man dann blank da?
Nee, dafür gibt es zum Glück ein Netz. Die sogenannte Auffangversicherungspflicht steht auch in Paragraph 5.
Ah.
Die soll halt sicherstellen, dass Rückkehrer, die sonst keinen Schutz hätten, wieder in die GKV reinkommen.
Okay.
Aber Voraussetzung ist meistens, dass du früher schon mal gesetzlich versichert warst oder bestimmte Kriterien erfüllst. Warst du direkt davor privat versichert, ist es wieder anders.
Also keine Automatik, aber eine wichtige Option für den Fall der Fälle.
Genau.
Das heißt also ganz praktisch, auswandern, besonders raus aus Europa, bedeutet, kümmere dich aktiv um Krankenversicherungsschutz im neuen Land.
Unbedingt. Das ist keine Option, das ist Pflicht.
Das Auswärtige Amt warnt ja auch immer und bei den Working Holiday Visa Kanada zum Beispiel steht es auch dick drin. Auslandskrankenversicherung ist unverzichtbar und am besten eine mit Rückholung.
Absolut. Fehlender Schutz im Ausland, das kann dich ruinieren. Finanziell, gesundheitlich, Priorität 1, ganz klar.
Gut, GKV, große Baustelle, aber verstanden. Ist ja aber nicht die einzige Versicherung. Was ist mit der privaten Haftpflicht? Die hat ja fast jeder hierzulande.
Ja.
Gilt die einfach weiter, wenn ich, sagen wir, nach Neuseeland ziehe?
Vorsicht! Das ist so eine typische Falle. Deine deutsche Privathaftpflicht, die bietet oft nur sehr eingeschränkten Schutz, manchmal gar keinen, wenn du dauerhaft ins Ausland gehst.
Wirklich?
Ja, besonders außerhalb der EU. Da musst du unbedingt ins Kleingedruckte schauen in deine Police.
Das heißt, das kleine Missgeschick im Ausland, keine Ahnung, Rotwein auf den Teppich vom Vermieter.
Oder Schlimmeres, du verursachst einen Unfall, verletzt jemanden. Ohne gültige Haftpflicht im Ausland kann das existenzbedrohend werden. Die deutsche Police ist da meistens raus.
Huh, okay. Gibt's da spezielle Lösungen für Auswanderer oder steht man da im Regen?
Nein, nein. Zum Glück gibt es die. Es gibt Anbieter, die haben sich darauf spezialisiert. Internationale Haftpflichtversicherungen.
Aha.
Die gelten dann weltweit, auch wenn du keinen Wohnsitz mehr in Deutschland hast. Ein Anbieter, DR Walter zum Beispiel, wirbt da mit hohen Deckungssummen, bis zu 70 Millionen, habe ich gelesen. Solche Policen sind halt genau dafür gemacht.
Macht Sinn.
Das Bundesverwaltungsamt rät ja auch generell, vorher den gesamten Versicherungsschutz checken. Also nicht nur Kranken- und Haftpflicht, auch die Unfallversicherung zum Beispiel. Was gilt noch? Was muss neu?
Okay, fassen wir das mal für dich zusammen. Erstens, die GKV endet bei Auswanderung meistens. Du brauchst also dringend eine gute Auslandskrankenversicherung, idealerweise mit Rücktransport.
Richtig.
Zweitens, deine deutsche Privathaftpflicht reicht sehr wahrscheinlich nicht. Eine internationale Haftpflicht ist eigentlich ein Muss.
Definitiv.
Wichtigster Rat also, prüfe deine Verträge genau und schau, was im Zielland nötig ist.
Exakt. Und die Details, die hängen natürlich immer davon ab, wohin gehst du, wie lange, was machst du da, arbeiten, studieren, Rente?
Ja.
Also sorgfältige Recherche, vielleicht sogar eine Beratung, das ist echt Gold wert. Das sagen ja auch viele Auswandererratgeber.
Das bringt uns zur Frage an dich da draußen. Bist du gerade am Planen oder schon ausgewandert? Was waren deine Erfahrungen mit Versicherungen? Gab es Überraschungen, Fallstricke oder hast du vielleicht den ultimativen Tipp? Schreib's uns doch mal in die Kommentare.
Los! Wir haben jetzt über die bekannten Risiken gesprochen, die man versichern kann. Krankheit, Haftpflicht. Aber hast du dir auch schon mal überlegt, welche ganz anderen, vielleicht unsichtbaren Risiken im neuen Land lauern könnten?
Wie meinst du das?
Naja, so Sachen wie kulturelle Fettnäpfchen, Bürokratiedschungel, Dinge, für die es keine Versicherung gibt, auf die man sich aber vielleicht mental einstellen sollte.
Okay, lass uns mal die nächsten Themen besprechen. Hier auf meinem Zettel steht noch was wegen Bankkonto in Deutschland.
Ah ja, das Bankkonto.
Das ist ja für viele, die Deutschland verlassen, ein Riesenthema, oder? Behalten, kündigen, neu eröffnen, was muss man da beachten?
Absolut. Die Frage nach dem Bankkonto ist wirklich zentral. Eine falsche Entscheidung hier kann dir später unerwartet, Steine in den Weg legen.
Mhm.
Es geht dabei nicht nur um Kontoführungsgebühren, sondern auch um handfeste rechtliche Dinge und deine Kreditwürdigkeit. Stichwort hier ist die Schufa.
Ja, die Schufa. Okay, warum genau ist das so kritisch? Kann man das Konto nicht einfach behalten und weiterlaufen lassen, wenn man zum Beispiel nach Spanien zieht oder so?
Tja, das ist leider ziemlich riskant. Viele Banken sehen einen Wohnsitz im Ausland in ihren Bedingungen, also in den AGBs, eher kritisch.
Ach so.
Ja, und die können das Konto dann auch kündigen. Und wenn du es einfach ignorierst, könnten nicht nur Gebühren dein Guthaben auffressen. Viel problematischer wird es, wenn eine Lastschrift platzt.
Oh ja.
Vielleicht von einer alten Versicherung oder einer Kreditkarte, die man vergessen hat.
Klar.
Dann kann die Bank fristlos kündigen und zack, droht ein negativer Eintrag bei der Schufa.
Okay. Und die Schufa ist ja in Deutschland super wichtig.
Genau. Deutschlands wichtigste Auskunftsei für Kreditwürdigkeit. Und so ein Eintrag macht dann vieles quasi unmöglich. Einen späteren Kredit, einen Handyvertrag, oft sogar die Wohnungssuche, falls du mal zurückkommen willst.
Oh, das klingt wirklich nach Ärger, den man unbedingt vermeiden möchte. Heißt es also, man muss sein Konto immer kündigen?
Nicht unbedingt. Es ist aber wichtig, das aktiv zu klären. Also nicht den Kopf in den Sand stecken.
Verstehe.
Und nicht nur das Konto selbst. Denk auch an andere Dinge, die bei der Bank liegen könnten. Hast du vielleicht noch einen laufenden Kredit?
Mhm.
Ein Bankschließfach? Oder ein Wertpapierdepot?
Stimmt, ja.
All das muss geklärt werden, also kündigen, ablösen, leeren oder vielleicht zu einer anderen Bank übertragen. Sonst können auch da Probleme entstehen.
Okay, verstehe. Das Risiko ist einfach laufen zu lassen, ist also klar. Aber welche Möglichkeiten gibt es denn, wenn man ein deutsches Konto behalten will?
oder vielleicht sogar aus dem Ausland neu braucht.
Ja, da gibt es tatsächlich Lösungen. Sogenannte Direktbanken, also Banken ohne Filialnetz, wie die DKB, das ist die Deutsche Kreditbank, oder die Comdirect, sind oft eine gute Wahl.
Okay.
Die erlauben nämlich in ihren Bedingungen oft ausdrücklich einen Wohnsitz im Ausland.
Ach, das geht.
Ja, und oft kannst du ein Konto dort sogar noch nach deiner Auswanderung eröffnen. Meistens ganz bequem online, per Videoidentifizierung oder manchmal braucht man einen Notar im Ausland.
DKB und Comdirect, die hört man ja immer wieder. Gibt es da wesentliche Unterschiede, auf die man als Auswanderer so achten sollte?
Ja, die gibt es, durchaus. Auch wenn beide oft kostenlose Kontoführung und eine kostenlose Visa-Card anbieten. Ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel die Bargeldversorgung.
Ja.
Die Comdirect ist Teil der Cash Group. Das heißt, du kannst an Automaten von Postbank, Commerzbank und so weiter in Deutschland kostenlos Geld abheben.
Okay, praktisch in Deutschland.
Genau. Die DKB hingegen wirbt mit weltweit kostenlosen Abhebungen über die Visa-Card. Die erstatten teilweise sogar Fremdgebühren, die Automatenbetreiber im Ausland manchmal verlangen.
Ah, das ist ja im Ausland dann super.
Richtig, auch bei den Möglichkeiten, Bargeld einzuzahlen, gibt es Unterschiede. Muss man halt schauen, was einem wichtig ist. Und es gab wohl mal Hinweise, dass bei der DKB bestimmte Zusatzleistungen wie Kredite für Kunden im Ausland eingeschränkt sein könnten.
Ah, okay.
Das sollte man prüfen, falls das für einen relevant ist, klar.
Das sind ja eher die etablierten Direktbanken. Aber wie sieht's denn aus mit den neueren Anbietern? Ich denke da an die Smartphone-Banken oder Fintechs.
Ja, die sind definitiv auch eine Überlegung wert. X26 zum Beispiel.
Mhm.
Das ist eine europäische Online-Bank. Die ist für Kunden mit Wohnsitz in vielen Ländern zugänglich. Aber Achtung, es gibt Ausnahmeländer. Das muss man vorher genau prüfen auf deren Webseite.
Gut zu wissen.
N26 ist oft attraktiv wegen guter Konditionen für den Auslandseinsatz. Also zum Beispiel kostenlose Bargeldabhebungen weltweit bis zu einem bestimmten Limit.
Okay.
Und dann gibt es noch so spezialisierte Dienste wie Wise, die hießen früher TransferWise oder Revolut.
Ja, die kennt man auch.
Genau. Deren große Stärke sind Multi-Währungskonten. Da kannst du Geld in verschiedenen Währungen halten und tauschen. Und vor allem bieten die sehr günstige internationale Überweisungen an, oft zu echten Wechselkursen ohne große Aufschläge.
Das ist ja gerade bei internationalen Geldgeschäften super wichtig.
Absolut. Je nachdem, was du im Ausland also brauchst, häufige Überweisungen, verschiedene Währungen, sind das echt starke Alternativen oder Ergänzungen.
Das sind jetzt ja schon einige Optionen. Wenn ich also jetzt vor der Entscheidung stehe, was sollte ich unbedingt prüfen und vergleichen? So die Checkliste.
Also das Allerwichtigste zuerst. Lies die allgemeinen Geschäftsbedingungen deiner aktuellen oder zukünftigen Bank. Die AGBs, das Kleingedruckte im Vertrag.
Ja, das, was keiner gerne liest.
Genau. Aber hier ist es wichtig, was steht da genau zum Thema Wohnsitz im Ausland? Das ist Punkt 1.
Okay.
Zweitens, vergleiche die Gebühren ganz genau. Kontoführung, klar. Aber auch Kosten für die Kartennutzung im Ausland, sowohl beim Bezahlen als auch beim Geldabheben.
Mhm.
Und wie teuer internationale Überweisungen sind.
Mhm.
Drittens, und das ist so eine strategische Frage, brauchst du das deutsche Konto überhaupt noch dauerhaft? Vielleicht nur für eingehende Rentenzahlungen oder die letzten Gehaltseingänge?
Stimmt.
Oder ist eine saubere Kündigung vielleicht doch die bessere, weil einfachere Lösung?
Ja, gute Frage.
Und egal für was du dich entscheidest, ganz wichtig, informiere deine Bank immer proaktiv über deinen Umzug und deine neue Adresse. Das verhindert einfach Missverständnisse und Probleme.
Das war jetzt echt ein kompakter Ritt durch den Bankendschungel für Auswanderer. Super spannend. Es zeigt wirklich, wie wichtig gute Planung ist, selbst bei Dingen, die auf den ersten Blick vielleicht, naja, einfach erscheinen.
Definitiv.
Mich würde jetzt total interessieren, was sind denn deine Erfahrungen damit, falls du ausgewandert bist oder es planst? Hast du dein Konto behalten, gekündigt oder ein neues eröffnet? Vielleicht bei einer der genannten Banken oder einem ganz anderen Anbieter? Schreib uns doch deine Geschichte oder Tipps mal in die Kommentare. Wir sind echt neugierig.
Ja, unbedingt. Und vielleicht noch ein Gedanke zum Mitnehmen für dich. Der entscheidende Punkt ist oft nicht nur, welche Bank es ist, sondern vielmehr, wofür genau du das Konto nach der Auswanderung noch brauchst.
Ah ja.
Geht es nur um seltene Überweisungen nach Deutschland? Bekommst du regelmäßig Geld aus Deutschland, sowas wie Rente? Musst du oft Bargeld im neuen Land abheben? Deine Antwort darauf bestimmt dann maßgeblich, welcher Anbieter, ob jetzt eine traditionelle Direktbank, eine Neobank oder so ein Spezialist wie Wise, am besten zu dir und deinen Bedürfnissen passt.
So, nun kümmern wir uns um die letzten beiden Themen, Abos und Mitgliedschaften und den Nachsendeauftrag bei der Deutschen Post.
Ja, das sind oft so die kleinen, aber feinen Details, die bei einem Umzug ins Ausland, entscheidend sein können.
Genau. Lass uns das mal auseinandernehmen. Fangen wir mit den Abos und Verträgen an. Die Liste kann ja endlos sein. Handyvertrag, Fitnessstudio.
Bahncard vielleicht, Zeitungsabos, Streamingdienste, ja und natürlich Versicherung.
Manchmal fühlt es sich echt an, als würde man einen ganzen Ordner voller Verpflichtungen mit umziehen wollen. Wo fängt man da laut den Quellen am besten an, also um den Überblick zu behalten?
Also der erste Schritt, den zum Beispiel workright.de empfiehlt, ist eigentlich banal, aber Gold wert. Wirklich eine knallharte Liste machen. Alle laufenden Verträge aufschreiben.
Okay, eine Liste?
Genau. Und dann kommt der, entscheidende Punkt, systematisch die Kündigungsfristen prüfen. Für jeden einzelnen Vertrag.
Klar, wenn man die verpasst.
Klar. Zahlst du unter Umständen monatelang weiter für etwas, das du gar nicht mehr nutzt im Ausland?
Aber was ist, wenn die Frist noch ewig hin ist? Sitzt man dann auf den Kosten fest?
Nicht unbedingt. Hier kommt dieses, oft unterschätzte Sonderkündigungsrecht ins Spiel.
Ah, okay.
Also ein Recht, Verträge vorzeitig zu beenden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wie eben ein Umzug ins Ausland.
Und das geht oft?
Ja, zum Beispiel bei Telekommunikationsverträgen ist das ziemlich üblich. Der Schlüssel dafür ist meist die Abmeldebestätigung vom Einwohnermeldeamt.
Ah, die braucht man also.
Genau, das bestätigen auch Erfahrungen auf Reddit und Infos von workright.de. Manchmal gibt es auch die Option, Verträge zu pausieren, falls du nur temporär weggehst.
Oder zu übertragen.
Oder sogar auf jemand anderen zu übertragen. Auch das kann eine Lösung sein, ja. Aber ein besonders dickes Brett ist oft die Krankenversicherung.
Oh ja, das Thema.
Das ist wirklich ein Punkt, bei dem man nicht vorsichtig genug sein kann. Wenn du freiwillig gesetzlich versichert bist, kannst du meist kündigen, wenn du Deutschland dauerhaft verlässt und diese Abmeldebescheinigung vorlegst.
Okay.
Die Fristen, die können extrem kurz sein. Manche Quellen und Foren berichten von nur einem Monat Zeit nach der Auswanderung.
Nur ein Monat, das ist ja Wahnsinn, bei all dem Umzugsstress.
Absolut. Verpasst du das, kann es kompliziert und teuer werden. Und das gilt jetzt für freiwillig Versicherte.
Und bei anderen?
Bist du pflichtversichert, also zum Beispiel als Rentner, oder privat versichert, gelten wieder ganz andere, oft noch komplexere Regeln. Ein Austritt aus dem deutschen System will gut überlegt sein, auch im Hinblick auf eine eventuelle Rückkehr.
Stimmt.
Deshalb der dringende Rat aus allen Quellen, hier unbedingt frühzeitig professionelle Beratung einholen, bevor du irgendwelche Schritte unternimmst. Wirklich wichtig.
Puh, das klingt nach potenziellen Stolpersteinen, gerade bei der Krankenversicherung. Mich würde ja brennend interessieren, hattest du vielleicht schon mal Ärger mit einer Kündigung wegen Umzugs oder kennst du einen Geheimtipp, den du teilen möchtest? Schreib uns doch deine Erfahrungen mal in die Kommentare.
Ja, gute Idee.
Okay, nehmen wir mal an, die Verträge sind auf einem guten Weg. Aber was ist mit der guten alten Briefpost? Es kommt ja doch immer mal wieder was Wichtiges an die Altadresse, oder?
Definitiv.
Wie stellt man sicher, dass das Finanzamt, die Bank oder auch nur die Geburtstagskarte von Oma dich im Ausland findet?
Also der erste offizielle Schritt ist die Abmeldung beim Einwohnermeldeamt. Und zwar vor dem Auszug.
Okay, vorher.
Laut Perspektive Ausland ist das nicht nur wichtig, sondern gesetzlich vorgeschrieben, steht im Bundesmeldegesetz. Dabei musst du deine neue Adresse im Ausland angeben und bekommst dann die Abmeldebescheinigung.
Die man ja eh für vieles braucht.
Genau. Aber, und das ist wirklich ein riesiges Missverständnis, das viele haben, diese Abmeldung sorgt nicht automatisch dafür, dass deine Post weitergeleitet wird.
Ach was? Echt nicht?
Nein. Sie informiert nur die Behörden über deinen Wegzug, mehr nicht.
Heißt das, die Briefe landen dann einfach im Nichts oder gehen zurück zum Absender?
Im schlimmsten Fall ja. Oder sie sammeln sich halt an der alten Adresse an, falls der Nachmieter sie nicht zurückschickt. Du musst also selbst aktiv werden.
Und wie?
Eine Möglichkeit ist der offizielle Nachsendeauftrag der Deutschen Post ins Ausland.
Ah, den gibt's ja.
Ja, den gibt es. Der funktioniert aber oft nur für einen begrenzten Zeitraum, meist so 6 bis 12 Monate. Und auch nicht für alle Sendungsarten. Pakete zum Beispiel sind oft ausgeschlossen.
Das ist natürlich blöd bei Paketen.
Genau. Viele setzen daher auf private Lösungen. Der Klassiker, Freunde oder Familie bitten, die Post anzunehmen, vielleicht zu scannen oder gebündelt nachzusenden.
Das braucht aber viel Vertrauen.
Absolut. Und gute Organisation. Auf deutscheskonto.org fand sich sogar mal der kreative Vorschlag eines Nutzers, eine Art Briefkastenmitbenutzung in einer WG gegen eine kleine Gebühr zu vereinbaren.
Hm, interessant, aber auch speziell.
Ja, sicher nicht für jeden praktikabel und birgt vielleicht auch Risiken.
Stimmt, gerade am Anfang im neuen Land will man ja sicher gehen, dass wichtige Dokumente ankommen. Diese privaten Lösungen klingen flexibel, aber eben auch aufwendig. Wie hast du das vielleicht gelöst oder kennst du noch andere clevere Hacks, um die deutsche Post im Ausland zu managen? Wir sind gespannt auf deine Ideen. Rein damit in die Kommentare.
Ja, immer her damit.
So, das waren jetzt also zwei große organisatorische Brocken. Verträge und Abos kündigen oder anpassen und eine Lösung für die nachkommende Post finden. Puh.
Genau. Wenn du diese beiden Punkte sauber abhakst, hast du schon eine riesige mentale Last weniger für deinen Start ins neue Leben.
Das glaube ich sofort.
Ganz genau. Es mag wie lästige Bürokratie wirken, klar, aber diese Dinge im Vorfeld zu klären, das verschafft dir einfach den Freiraum, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Ankommen, einleben.
Genau. Und das Abenteuer Ausland genießen. Und vielleicht ist das Sortieren dieser alten Verbindungen ja auch eine Chance, bewusst zu entscheiden, was du wirklich mitnehmen möchtest in deinen neuen Lebensabschnitt.
Ein guter Gedanke zum Schluss. Das war's für unsere heutige Vertiefung. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Teilen, liken, kommentieren nicht vergessen.